Liebe Geschwister, liebe Freunde, das Thema, was wir jetzt vor uns haben, ist ein ganz aktuelles Thema. Denn das, was uns in den ersten Versen von Matthäus 24 vorgestellt wird, kann morgen anfangen. Deswegen ist das so aktuell. Wenn ich sage, das kann morgen anfangen und ihr jetzt hier den Titel dieser Präsentation gelesen habt, dann sagt ihr ja, das heißt also, dass diese 70. Jahrwoche, von der wir beim letzten Mal gesehen haben, dass sie das prophetische Programm mit Israel zum Abschluss bringt, dass diese Jahrwoche morgen schon anfangen kann. Jetzt muss ich euch, das möchte ich eben halt hier vorab mal sagen, etwas sagen, was ich glaube, was manchmal etwas, wie soll ich das sagen, sehr eingegrenzt dargestellt wird. Und zwar gehen manche davon aus oder haben die Vorstellung, dass wenn der Herr heute kommt, um all die echten Christen, die also wirklich neues Leben aus Gott haben, zu sich in den Himmel zu holen und ins Vaterhaus einzuführen, dass dann morgen die Jahrwoche anfängt. Dass also da gar keine Zeit zwischen ist. Ich habe das aus der Schrift nicht erkennen können. Ich bin sogar persönlich davon überzeugt, dass das nicht sein kann oder kaum lehrmäßig so sein kann. Ich will nicht sagen, dass der Herr nicht so lange warten kann, bis das tatsächlich mal so der Fall ist, aber es muss nicht sein. Und zwar aus dem Grund, wir könnten gar nicht jeden Tag den Herrn erwarten, wenn diese Jahrwoche am nächsten Tag anfangen müsste. Warum nicht? Und das haben wir gelesen, letztes Mal beim letzten MBS in dem Propheten Daniel. Diese Jahrwoche beginnt damit, dass ein Bund mit Israel bestätigt wird. So, dass jetzt irgendein Bund, es gibt im Moment keinen mit Israel. Es gibt zwischen irgendeinem, der sich als europäischer Herrscher oder westlicher Herrscher darstellen könnte, selbst ein Trump, der könnte jetzt nicht von heute auf morgen jetzt irgendeinen Bund mit Israel bestätigen, weil das muss erstmal aufgesetzt werden. Das heißt, von da aus kann diese Jahrwoche nicht morgen anfangen. Heißt das aber auch, dass der Herr nicht heute kommen kann? Nein, das heißt es nicht, sondern es wird uns ganz klar im Wort Gottes gezeigt, das ist jetzt nicht unser Thema, dass der Herr jederzeit kommen kann, dass wir ihn jederzeit erwarten können, dass wir überhaupt keine Zeitangaben haben, auf die wir das Kommen des Herrn festsetzen können. Deswegen glaube ich persönlich, dass wohl zwischen dem Kommen des Herrn und dem Beginn der 70. Jahrwoche allerhöchstwahrscheinlich eine gewisse Zeit dazwischen liegen wird. Und das hat auch einen Einfluss auf die Betrachtung heute. Ich glaube, dass das, was uns in den ersten 14 Versen vorgestellt wird, in Matthäus 24, dass das jetzt nicht nur die erste Hälfte der Jahrwoche beinhaltet, sondern die ganze Spanne zwischen dem Wiederkommen des Herrn für die Seinen und dieser zweiten Hälfte der Jahrwoche. Diese zweite Hälfte hat nämlich auch einen ganz definierten Anfangspunkt, das ist die, wenn der Groll der Verwüstung im Tempel in Jerusalem aufgerichtet wird und das Opfer, was bisher für den Gott Israels dargebracht wurde, abgeschafft wird. Das ist ganz genau der Beginn der zweiten Hälfte dieser Jahrwoche, das heißt der zweiten dreieinhalb Jahre. So, das vielleicht mal als ersten Punkt vorab. Den zweiten Punkt, den ich vorab erwähnen möchte, mir war das überhaupt nicht so bewusst, dass einige da, dass es für sie ganz neu ist, aber nachdem ich vor gar nicht so langer Zeit das mal durch Rückmeldung von Geschwistern bei uns am Ort gehört habe, da ist manchen gar nicht klar, was das bedeutet, Gläubige, die in dieser Zeit leben, wenn es doch heißt, dass der Herr wiederkommt. Das ist für die, die sich in der Prophetie ein wenig auskennen, ist das so selbstverständlich, dass sie das überhaupt nicht, so eine Frage für sie überhaupt nicht aufkommt. Aber weil eben mal diese Frage in der letzten Zeit, wie die häufiger an mein Ohr gekommen ist, möchte ich das doch noch mal ganz kurz und ganz einfach sagen. In der jetzigen Zeit haben wir es mit Christen zu tun. Die Gläubigen, die heute leben, sind Christen. Die Gläubigen, die vor dem ersten Kommen des Herrn gelebt haben, waren auch gläubig, aber keine Christen. Ein David war kein Christ. Trotzdem war er ein Gläubiger. Genauso wird es, wenn die Christen entrückt sind, danach auch wieder Gläubige auf der Erde geben. Aber es sind keine Christen. Sie haben auch neues Leben aus Gott und haben auch eine Beziehung zu Gott, aber sie ist anders als unsere. Ihre Hoffnung ist eine andere als unsere. Ihre Beziehung zu Gott ist anders. Auch das ist jetzt nicht unser Thema, einen Vergleich zu haben zwischen diesen Gläubigen und uns. Aber es werden auch Gläubige sein, die mit all diesen Themen in Beziehung kommen werden. Leben aus Gott, Buße, Vergebung, Versöhnung, das wird auch für sie alles ein Thema sein. Wenn auch in teilweise anderer Form als bei uns. Das als zweite Vorabbemerkung. Wenn es jetzt um dieses Thema geht, was passiert in dieser ersten Hälfte der Jahrwoche, beziehungsweise eventuell dem Teil, der dann noch darüber hinausgeht, nach dem Wiederkommen des Herrn. Ja, der kommt ja in einer Folie, kommt der ja. Der kommt ja. Ja, ja. Eine Folie habe ich den Text. So. Wenn es jetzt darum geht, diese Zeit etwas zu beschreiben, dann ist das zu beschreiben, was in dieser Woche stattfindet, nicht allein das Thema, was wir jetzt haben, sondern es geht auch darum, dass uns klar wird, an wen genau dieser Zeitabschnitt, der da beschrieben wird, sich richtet. Weil es eben halt sehr viel Verwirrung darüber gibt, wann zum Beispiel die Entrückung ist. Es gibt solche, die lehren, dass die Entrückung nach dieser Zeit stattfindet. Dass also während der Zeit, die wir jetzt betrachten, die Christen noch auf der Erde sind. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir verstehen, von welchen Personen die Schrift hier redet. Der Herr hier in seiner Rede spricht. Das ist auch ein ganz wichtiges Thema dieses Vortrags. Und anfangen tun wir jetzt damit, etwas zu wiederholen, was wir in einem MBS vor einigen Monaten schon mal hatten, indem wir noch mal ganz kurz rekapitulieren, an wen sich das Matthäusevangelium richtet, aus dem wir jetzt gleich lesen werden. Das Matthäusevangelium, das beginnt schon im ersten Kapitel in dem Geschlechtsregister bei der Wurzel der Verheißung für Israel, nämlich bei Abraham. Und es wird dann auch nochmal besonders David erwähnt. also die Linie des Königtums. Es geht also um die Verheißung an Abraham, die für Israel gelten, und es geht um den König aus diesem Volk. Auch im ersten Kapitel lesen wir, dass ein Engel bei der Geburt des Heilandes verkündigt, dass er sein Volk erretten wird von ihren Sünden. Es geht also in erster Linie um das Volk Israel. Das wird uns schon im ersten Kapitel deutlich gemacht. Und als in dem 15. Kapitel eine Frau aus den Völkern von ihm Segen erwartet, da heißt es zuerst, dass der Jesus sagt, dass er nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt wurde. Wir wissen und wir sind dankbar dafür, dass sein Heil sich auch an uns gewandt hat. Sonst würden wir alle heute nicht hier sein. Aber zunächst war er für das Haus Israel gekommen. Das ist der Blick, den wir im Matthäus-Evangelium haben. Was erwartete denn ein Israelit damals? Ich habe hier mal vier Dinge aufgelistet, die er erwartete. Das erste, und das war, glaube ich, bei den Israeliten damals ganz stark im Fokus, die Befreiung von der Belagerung oder Besetzung durch die Römer. Damit hatten sie natürlich große Not. Sie erwarteten dann aber auch nicht nur diese Befreiung von den Römern, sie erwarteten ein Reich, ein verheißenes Reich des Friedens und einen König, der in diesem Reich in Gerechtigkeit regieren würde und ihnen die Segnungen bringen würde, die Abraham verheißen war schon. Bevor wir jetzt zu Matthäus 24 kommen, lesen wir jetzt hier noch die letzten Verse vom 23. Kapitel. Also dem Kapitel, was direkt voraufgeht und die Verse, die direkt voraufgehen. Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel. Und ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird öde gelassen. Denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprecht, gepriesen sei, der da kommt, im Namen des Herrn. Das Kapitel 24 schließt sich also an eine direkte Botschaft an Israel an. Speziell hier an Jerusalem, die Hauptstadt, die besonders verantwortlich war. Es geht um euer Haus. Das Haus Israel, das würde öde gelassen werden. Die würden nämlich alle vertrieben werden, was im Jahre 70 dann auch stattgefunden hat. Und dann sagte Herr, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen. Einige von den Israeliten sind dann doch zum Glauben gekommen und können mit den Augen des Glaubens jetzt doch schon jetzt den Herrn sehen und werden ihn auch, wenn er wiederkommt, sehen werden. Davon ist jetzt hier nicht die Rede, sondern von dem Volk Israel als irdisches Volk Gottes, als irdisches Volk des Messias, der gekommen war für sein Volk. Für die gilt, dass das Sehen seiner Person erst dann wieder in Frage kommen würde, wenn sie ihn annehmen würden als den Messias. Wenn sie sprechen würden, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn. Es geht also, das sehen wir daran, ganz deutlich, um das Volk Israel. Das Reich würde nicht aufgerichtet werden. Es würde verschoben werden, das sagt der Herr hier. Aber er sagt auch ganz deutlich, es wird kommen. Das ist auch ganz wichtig, dass wir daran denken, dass der Herr Jesus selbst gesagt hat, dass dieses Öde gelassen werden nicht für Dauer ist. Es wird noch einmal eine Wiederherstellung geben. Das hat er hier schon direkt angekündigt. Jetzt beginnen wir mit Kapitel 24. Da lesen wir in Vers 1, und Jesus trat hinaus und ging von dem Tempel weg, und seine Jünger traten herzu, um ihm die Gebäude des Tempels zu zeigen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, seht ihr nicht dies alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten die Jünger für sich allein zu ihm und sagten, sage uns, wann wird das sein und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Es waren nicht alle ablehnend dem Herrn gegenüber gewesen. Wenn der Herr sich so an Jerusalem gewandt hatte und gesagt hatte, ich habe euch versammeln wollen, ihr habt mich nicht gewollt, dann waren doch einige da, die in ihrem Herzen ihn angenommen hatten. Das waren seine Jünger. Und die gehörten nicht zu dieser Menge derer, die jetzt direkt, wo der Herr direkt den Kontakt zu abschneidet. Und damit sind sie prädestiniert dafür, Repräsentanten derer zu sein, die einmal in der Zukunft ihn wieder annehmen würden. Sie sind damit die Repräsentanten eines gläubigen jüdischen Überrestes. Dass das nicht nur die Jünger an sich sein können, wird ganz klar dadurch, dass es da zum Beispiel in Vers 9 heißt, und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden um meines Namens willen. Damit ist klar, dass es sich nicht um diese 12 Jünger allein handeln kann, dass sie Repräsentanten sein müssen. Es sind die Vertreter der Nation, und zwar des Teils der Nation, der umkehren wird. An denen richtet sich der Herr. Was wollen die Jünger wissen? Ich lese nochmal hier. Sage uns, wann wird das sein, also dass die Steine abgebrochen werden vom Tempel? Und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Also drei Fragen. Wann wird der damalige Tempel zerstört? Was ist das Zeichen der zweiten Ankunft Christi? Was ist das Zeichen der Vollendung des Zeitalters? Welche Fragen beantwortet der Herr hier in Matthäus 24? Grundsätzlich, der Herr beantwortet alle Fragen. Aber nicht jede Antwort steht in Matthäus 24. Das ist hier der entscheidende Punkt. In Matthäus 24 finden wir nicht die Antwort auf die erste Frage. Auf die Frage, wann wird hier der Tempel abgerissen? Die Frage finden wir in Matthäus 24 nicht beantwortet. Diese Frage finden wir beantwortet in Lukas 21. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt zum Verständnis von Matthäus 24, dass wir das sehen. Wenn wir nämlich die Verse auf das Jahr 70 projizieren, dann geraten wir in ein totales Durcheinander. Dann können wir das ganze Kapitel nicht mehr richtig verstehen. Dann müssen wir irgendwie anfangen, und das haben auch welche versucht, die haben dann versucht, selbst diese Erscheinung des Messias noch irgendwie in das Jahr 70 rein zu projizieren mit Lichterscheinungen und ich weiß nicht was, alles, was man da versucht hat, um das irgendwie hinzukriegen, dann geht man völlig daneben. Deswegen ist das so wichtig, dass wir hier, auch wenn das jetzt wirklich für manche vielleicht, ja, das ist jetzt so eine lehrmäßige Spezialität hier, das ist so was für Theologen. Nein, das ist jetzt nichts für Theologen. Es ist jetzt ganz wichtig, dass wir das erkennen, dass das hier eben ein Punkt ist, der uns deutlich macht, Matthäus 24 ist ein Thema, was nach der Zeit der Christen stattfindet. Und nicht etwas, was schon 2000 Jahre vorbei ist. Die Antwort auf die erste Frage, wie ich schon sagte, steht in Lukas. Und ich möchte die jetzt mal vorlesen. Ich glaube, du hast nicht die Version genommen, die ich dir geschickt habe. Ja. In der Version, die in der letzten Version waren nämlich hier verschiedene Stellen hier rot markiert. Die muss ich jetzt gleich mal versuchen, hier rauszufinden. Ich lese jetzt mal hier Lukas 21 vor. Ja, kannst ja mal eben.
Das brauchst du nicht, ne?
So. Vor all diesem aber werden sie ihre Hände an euch legen und euch verfolgen, indem sie euch an die Synagogen und Gefängnisse überliefern, um euch vor Könige und Statthalter zu führen, um meines Namens willen. Es wird euch aber zu einem Zeugnis ausschlagen. Nehmt euch nun in euren Herzen vor, nicht vorher darauf zu sinnen, wie ihr euch verantworten sollt. Denn ich werde euch Mund und Weisheit geben, der alle eure Widersacher nicht widerstehen noch widersprechen können. Ihr werdet aber sogar von Eltern und Brüdern und Verwandten und Freunden überliefert werden und sie werden einige von euch zu Tode bringen. Und ihr werdet von allen gehasst werden um meines Namens willen. Und kein Haar von eurem Haupt wird verloren gehen. Gewinnt eure Seelen durch euer Ausharren. Wenn ihr aber Jerusalem von Heerlagern umzingelt seht, dann erkennt, dass ihre Verwüstung nahegekommen ist. Dann sollen die, die in Judäa sind, in die Berge fliehen. Und die, die in ihrer Mitte sind, sollen hinausziehen. Und die, die auf dem Land sind, sollen nicht in sie hineingehen. Denn dies sind die Tage der Rache, damit alles erfüllt werde, was geschrieben steht. Wehe den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen. Denn große Not wird in dem Land sein und Zorn über dieses Volk. Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Nationen. Und Jerusalem wird von den Nationen zertreten werden, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sind. Dieser Abschnitt ähnelt einem Abschnitt, den Stefan uns heute noch vorstellen wird, in dem weiteren Verlauf von Matthäus 24. Und das hat, weil nämlich in der Zukunft auch nochmal eine Belagerung Jerusalems stattfinden wird. Da wird es auch Parallelen geben. Und deswegen ist es ganz wichtig, diese Belagerung hier zu unterscheiden von der Belagerung in der Zukunft. Und ich habe jetzt hier einige Sachen rot gemacht, die uns zeigen, dass dieser Abschnitt hier, Lukas 21, dass der vom Jahr 70 handelt und nicht von der Zukunft. Das Erste, was ich hier markiert habe, also man kann natürlich noch weitaus mehr Dinge finden, die da nicht mit in Übereinstimmung sind mit dem, was in Matthäus 24 da von der zweiten Hälfte der Jahrwoche finden, von dieser Belagerung Jerusalems in der Zukunft. Wer das noch genauer nachlesen will, der kann in dem Buch Der vergessene Reichtum da noch weitaus mehr Punkte finden. Ich habe jetzt hier mal nur einige wenige Punkte markiert. Das erste: die, die in ihrer Mitte sind, sollen hinausziehen. Die, also die in Jerusalem sind, zu dieser Zeit, wenn diese Belagerung anfängt, die sollen aus Jerusalem hinausgehen. Das wird in Bezug auf die kommende Belagerung den gläubigen Juden, die dann in Jerusalem sein werden, nicht gesagt. Es wird einen besonderen Teil des Überrestes geben in Jerusalem. Auch da wird es so sein, dass die, die in Judäa sind, die werden fliehen. Die werden fliehen nach außerhalb von Israel. vermutlich nach Jordanien. Diese Bewegung wird diesen Überrest dann in zwei Teile aufteilen. Ein Teil, der in Jerusalem sein wird, und ein Teil, der außerhalb von Israel sein wird. Dass es hier heißt, dass sie aus Jerusalem hinaus sollen, ist damit ein klares Indiz, dass es sich um eine andere Belagerung handeln muss. Dann lesen wir in Vers 24, und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Nationen. Das ist auch etwas, was dann nicht stattfinden wird bei dieser weiteren Belagerung Jerusalems. Die dann in Israel einmarschieren und die Jerusalem belagert werden, die sind darauf aus, Israel auszurotten, also alle umzubringen. Da gibt es nicht Vertreibung, da gibt es nur Mord. Sie haben das Ziel, Israel auszulöschen. Es ist also ein zweites ganz klares Indiz, dass wir uns nicht in der Zukunft befinden, sondern von uns aus gesehen in der Vergangenheit, nämlich im Jahr 70. Das dritte Indiz: und Jerusalem wird von den Nationen zertreten werden, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sind. Das deutet an, dass hier eine Zeit noch andauern wird, und zwar die Zeit der Nationen, die auch heute noch läuft, und dass so lange die Juden vertrieben sein werden aus ihrem Land. Ein drittes, eindeutiges Zeichen, dass dieser Abschnitt hier im Jahre 70 stattgefunden hat.
Ja. Kannst du nochmal, weil ich denke, hier sind ja auch viele junge Leute dabei, und ich weiß noch, wie das für mich früher war, dass ich erstmal checken musste, was da im Jahr 70 passiert ist. Das ist für uns so, also mittlerweile setze ich das auch mal voraus, und dann werde ich oft dann angesprochen und dann frage ich, was 70, was ist denn da? Kannst du vielleicht nochmal...
Ja, du hast recht, es gibt... Ja, ist schon richtig. Das ist so, dass einem bestimmte Dinge so selbstverständlich sind, dass man die meint, gar nicht mehr erwähnen zu müssen. Also im Jahre 70, da wurde Jerusalem durch Titus belagert mit einem großen römischen Heer und nach einiger Zeit eingenommen. Nachdem sich schreckliche Verhältnisse in Jerusalem abgespielt haben, durch die Hungersnot, und man ständig gedacht hatte, jetzt würde doch Gott eingreifen und sie retten, aber es waren die Tage der Rache, wie es hier heißt, und Gott hat nicht eingegriffen. Und dann wurden die Juden weggeführt, zerstreut in alle möglichen Länder, immer weiter, natürlich erstmal da im römischen Bereich des Römischen Reiches. Und dieses Zentrum, was sie damals noch hatten, was auch zu der Zeit, als der Herr gelebt hat, eine jüdische Hauptstadt war, Jerusalem, das gab es für sie als Stadt nicht mehr. Das ist Jahr 70. Warum muss Matthäus 24 an die Juden gerichtet sein? Das ist jetzt wieder eine ganz wichtige theologische Frage, aber mit einem sehr praktischen Hintergrund, wie ich schon gesagt habe. Ist Matthäus 24 jetzt an die Christen gerichtet oder an wen? Wir glauben, dass es an die Juden gerichtet ist, und das wollen wir jetzt hier mal an einigen Punkten belegen. Es wird das Evangelium des Reiches gepredigt. Das Reich ist das Reich, von dem der Herr gesprochen hatte, was er für Israel aufrichten würde. Das lange verheißene Reich, Friedensreich. Jetzt wird das Evangelium der Gnade gepredigt. Das Christentum ist von, das heißt auch nicht umsonst, Gnadenzeit. Es ist von Gnade geprägt und deswegen wird heute das Evangelium der Gnade gepredigt. Dann lesen wir von einem Groll der Verwüstung, der aufgerichtet wird. Das war schon von Daniel prophezeit worden. Und damit ist klar, dass es ein rein jüdischer Charakter ist. Es geht um das Volk Daniels, wo inmitten dieses Volkes dieser Groll aufgerichtet wird. Es wird von einem heiligen Ort gesprochen. Das sind Verse, die Stefan noch uns weiter erklären wird. Im Christentum gibt es keine heiligen Orte. Auch wenn manche das so machen, in der katholischen Kirche gibt es natürlich viele heilige Orte, aber die Bibel kennt das nicht für die Christen. Dann ist von Judäa die Rede. Judäa ist eine Landschaft in Israel. Es ist von dem Sabbat die Rede. Im Christentum haben wir mit dem Sabbat als solches nichts zu tun. Auch da gibt es natürlich wieder welche, die das anders lehren. Eine Gemeinschaft sogar, die sich danach benannt hat. Aber auch da, ohne das jetzt weiter belegen zu wollen, es ist nicht christlich. Die große Drangsal ist nach Jeremia und auch nach Daniel eine Drangsal für Israel, für das Haus Jakobs. Es werden falsche Christi aufstehen, sie werden in der Wüste und in den Gemächern auftauchen, nach Vers 24. Aber die Christen erwarten nicht einen Christus auf der Erde. Sie erwarten einen Christus in den Wolken, um sie zu sich, zu ihm zu nehmen, in die Herrlichkeit, in das Vaterhaus, in den Himmel. Es ist von dem Sohn des Menschen die Rede und das steht immer in Verbindung mit der Erde und dem Segen für die Erde, insbesondere im tausendjährigen Reich. Dieser Ausdruck kommt dann auch, das ist auch ganz bezeichnend, in den Versen, die nach der zweiten Jahrwoche, die uns in Kapitel 24 noch beschäftigen werden, die letzten Verse von Kapitel 24, also 45 bis 51, und auch in Kapitel 25 in den ersten Versen, kommt dieser Ausdruck nicht vor. Da geht es nämlich um die christliche Zeitepoche. Es ist von den Stämmen des Landes die Rede, das sind die Stämme Israels. Es ist von dem Feigenbaum die Rede, ein Bild von Israel. Dieses Geschlecht, das sind die Juden, an die der Herr sich direkt gewandt hatte. Und natürlich das Geschlecht im Allgemeinen, weil der Herr auch sagt, dieses Geschlecht wird nicht vergehen. Damit ist gemeint das Geschlecht, was diesen Charakter hat, wie Israel damals. Was passiert nun in diesen ersten 3,5 Jahren? Lesen wir jetzt erstmal den Text hier von 3, Vers 3 bis 14. Sage uns, wann wird das sein? Und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Und Jesus antwortet und sprach zu ihnen, gebt Acht, dass euch niemand verführe. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Gebt Acht, erschreckt nicht, denn dieses muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Denn Nation wird sich gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich und Hungersnöte und Seuchen und Erdbeben werden an verschiedenen Orten sein. Dies alles aber ist der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch der Drangsal überliefern und euch töten und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden um meines Namens willen. Und dann werden viele zu Fall kommen und werden einander überliefern und einander hassen. Und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit Überhand nimmt, wird die Liebe der vielen erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird errettet werden. Und dieses Evangelium des Reiches wird auf dem ganzen Erdkreis gepredigt werden, allen Nationen zum Zeugnis, und dann wird das Ende kommen. Mal eben eine kurze Zwischenbemerkung, wer heute mal auf Spiegel Online schaut, der erste Artikel, der ganz oben, zumindest vorhin als Top-Artikel da stand, war, wie wird es in 4 Jahren nach der Ära Trump aussehen auf der Welt? Und das, was da beschrieben wurde, das deckt sich in vielen Punkten mit dem, was wir hier lesen. Handelskriege, Eskalationen überall, Waffenaufrüstungen und so weiter. Das wurde da schon beschrieben. Also wir sehen, wie es wirklich nicht mehr lange dauern kann, dass diese Zeit anbricht. Das kann sehr schnell gehen, das kann auch vielleicht noch länger als 4 Jahre dauern. Das wissen wir nicht. Ich habe jetzt mal hier diese Punkte aufgelistet, die uns in diesem Abschnitt erwähnt werden, die kennzeichnend sein werden für diese Zeit. Verführung. Solche, die sich als falsche Christi ausgeben oder als Propheten und dann falsche Botschaften bringen, um die Menschen zu verführen. Kriege, Seuchen, Erdbeben, Hungersnöte. Verfolgung der Gottesfürchtigen, sogar bis zum Tod. Auflösung sozialer Bindungen, Familie, Freundschaft, all das, das wird nicht mehr zählen. Jeder ist sich selbst der Nächste. Und wenn ich mich irgendwie retten oder profitieren kann, dann gehe ich selbst gegen meine eigenen Verwandten vor. Die Überhandnahme des Bösen und die Predigt des Evangeliums des Reiches auf der ganzen Erde. Das werden die Kennzeichen dieser Zeit sein. Wir finden diese Kennzeichen noch einmal, und wen das interessiert, der kann sich heute Abend mal Offenbarung 6 durchlesen. Da finden wir dieselben Kennzeichen alle wieder. Also Offenbarung 6 zeigt uns auch diese Phase, die wir hier in Matthäus 24 im ersten Teil haben. Jetzt noch zu einigen Begriffsbestimmungen. Das erste ist, was ist mit dem Ausdruck Vollendung des Zeitalters gemeint? Es ist auch ganz wichtig, dass wir auch mit solchen Begriffen, dass wir da uns darüber klar werden, was ist damit gemeint, dass wir uns auch immer wieder fragen, ja, was meint denn Gottes Wort damit? Wir sind da manchmal sehr schnell damit, dass wir irgendwelche Vorstellungen, die wir haben, da reinlegen und die dann für abgesichert halten, für selbstverständlich halten. Anstatt uns erstmal zu fragen, wenn solch ein Begriff auftaucht, was meint Gott damit, wenn er diesen Begriff was einführt. Eins ist klar, es ist nicht das Ende der Welt. Wir werden sehen, was hier jetzt auch noch folgt in der zweiten Hälfte dieser 7 Jahre. Und danach beginnt erstmal das tausendjährige Reich noch. Also das ist mindestens 1000 Jahre vor dem Ende der Welt. Jetzt gibt es noch eine ganz wichtige Sache, die hängt wieder mit dem in Verbindung, was Stefan uns beim letzten MBS vorgestellt hat. Und das ist, dass die Zeit der Gemeinde ein Einschub ist in die Wege Gottes. Und deswegen ist die Gemeinde kein Zeitalter. Wir reden so landläufig ja von dem Zeitalter der Gnade, aber nach der Schrift gibt es so etwas nicht. Es gibt natürlich eine Epoche der Gnade oder eine Gnadenzeit, die gibt es sehr wohl, aber die wird nicht Zeitalter genannt. Der Herr redet in den Evangelien wiederholt von diesem Zeitalter und dem zukünftigen Zeitalter. Und wenn er von diesem Zeitalter redet, dann meint er das, was mit dem Gesetz begonnen hatte. Und wenn er von dem zukünftigen Zeitalter redet, dann meint er das, was mit Beginn des tausendjährigen Reiches anfängt. Daran sehen wir, dass wir jetzt noch immer in diesem Zeitalter leben, von dem der Herr gesprochen hatte und was er dieses Zeitalter genannt hat. Es ist das Zeitalter des Gesetzes. Darin leben wir, auch wenn wir, weil wir in dieser Einschaltungsphase leben, in der Zeit der Gnade leben. Aber das Zeitalter ist immer noch das Zeitalter des Gesetzes. Da ist nur reingeschoben diese Zeit der Gnade. Also dieses Zeitalter begann mit der Einrichtung des Gesetzes und das war auch dafür bei den Israeliten ein feststehender Ausdruck und das wird erst enden mit dem zweiten Kommen des Herrn und der Aufrichtung des tausendjährigen Reiches. Dann beginnt das zukünftige Zeitalter. Noch ein Begriff. Ausharren bis ans Ende. Was heißt das? Da gibt es jetzt auch wieder solche, die dann meinen, es würde jetzt hier darum gehen, Christen müssen ausharren bis zum Ende und die müssen immer in Sorge sein, dass sie wirklich bis zum Ende ausharren, sonst werden sie das Ziel doch nicht erreichen. Hat überhaupt nichts. Hier geht es erstmal, wie schon gesagt, überhaupt nicht um Christen, sondern es geht hier um solche, die in der nachchristlichen Zeit leben werden. Und da werden die Gottesfürchtigen, wie wir gelesen haben, verfolgt werden. Und das Böse wird immer mehr Überhand nehmen und das wird dazu führen, wie das in Vers 12 genannt wird, dass die Liebe der vielen erkalten wird. Da wird es solche geben, die rein orthodox bei diesem Opferdienst, der in Jerusalem wieder stattfinden wird, mitmachen werden. Es gibt ja heute schon viele orthodoxe Juden, die nicht wiedergeboren sind. Die wird es natürlich auch in dieser Zeit geben. Die werden bei dem Opferdienst mitmachen. Aber sie haben kein Leben aus Gott. Und in der zweiten Jahreshälfte, wenn dann dieses Opfer abgeschafft wird und es ganz gefährlich ist, Jude zu sein, nach den jüdischen Vorschriften, dann werden sie abfallen. Dann werden sie da mitmachen mit dem, was vorgeschrieben ist und werden dann dieses Bild des Tieres, dieses römischen Weltherrschers, das werden sie anbeten und damit zeigen, dass sie kein wahres Leben haben. Aber es wird auch solche geben, die ausharren bis ans Ende. Und wenn sie nicht den Märtyrertod sterben, das wird auch einige betreffen, aber wenn sie nicht den Märtyrertod sterben, dann werden sie in das Reich lebend eingehen. Das ist damit gemeint. Und ein dritter Begriff, Evangelium des Reiches. Was ist damit gemeint? Das Evangelium des Reiches ist die Botschaft, die frohe Botschaft oder gute Botschaft, dass der König kommt, dass er sein Reich aufrichten wird und dass man sich vorbereiten muss, wenn man mit eingehen will in das Reich. Dass man nämlich Buße tun muss. Das ist die Verkündigung des Evangeliums des Reiches. Das wird heute so direkt noch nicht gepredigt, obwohl auch heute Morgen haben wir hier in diesem Raum wieder auch von dem Evangelium des Reiches etwas gehört. Davon nämlich, dass der König wiederkommt und dass er sein Reich aufrichten wird. Davon haben wir auch heute Morgen gehört. Und ich denke, je näher wir auch an diesen Zeitpunkt herankommen, wo dieses eintreten wird, desto mehr wird auch heute schon dieses Evangelium des Reiches gepredigt werden. Wir werden den Leuten sagen, und das müssen wir auch sagen, Christus kommt wieder. Christus wird sein Reich aufrichten, er wird seine Herrschaft antreten und er wird das Böse richten. Du kannst von dem Gericht gerettet werden. Das ist letztendlich auch Evangelium des Reiches. Aber wenn es hier heißt, dass das Evangelium des Reiches gepredigt wird, dann heißt das auch, dass das Evangelium der Gnade oder das Evangelium der Herrlichkeit des seligen Gottes, das wird nicht mehr gepredigt. Das Evangelium des Paulus, das wird nicht mehr gepredigt. Diese Fülle der Gnade Gottes, die es in dieser Zeit gibt, die wird es dann so nicht mehr geben. Dieses Evangelium wird dann nicht mehr gepredigt. Wir können heute dieses Evangelium des Reiches auch predigen, aber dann kann man nicht mehr das Evangelium der Gnade predigen. Wir müssen dieses Evangelium des Reiches auch unterscheiden von dem Evangelium, was in der zweiten Jahreshälfte, wo wir gleich von hören werden, gepredigt werden wird. Dann wird nämlich das Evangelium das ewige Evangelium gepredigt werden. Das ist auch wieder etwas anderes. Das ewige Evangelium ist die Botschaft, dass Gott Schöpfer und Richter ist. Und das ist ein sehr, sehr reduziertes Evangelium. Wir merken das. Nur noch zwei Dinge. Gott ist Schöpfer und Gott ist Richter. Es wird eine Zeit sein, so unvorstellbar für uns heute, dass Gott seine Botschaft auf dieses Minimum einschränkt. Das ist das Einzige, was die Menschen dann noch gepredigt, dass es ihnen gepredigt wird, was sie annehmen müssen. So reduziert. Auch dann wird das Evangelium des Reiches nicht mehr gepredigt werden. Das wird dann vorbei sein. Eine furchtbare Zeit. Aber auch dann wird Gott noch eine Botschaft haben. Damit bin ich zum Ende meines Vortrags angekommen.
Immer noch Fragen dazu. Ich meine, das war ja doch, denke ich, ein schwieriges Thema heute. Und vielleicht gibt es da noch Fragen. Es gibt auch keine dummen Fragen, auch wenn viele Leute da sind heute. Das macht die Sache eigentlich zum Seminar, wenn man jetzt auch noch Fragen stellt.
Sind hinterher dann immer welche da, die sagen, ah, die Frage hatte ich auch, habe mich nur nicht getraut, sie zu stellen.
Was soll das ewige Evangelium denn in den Menschen bewirken? Es ist ja kein Aufruf mehr zur Buße.
Ja, es ist doch schon noch ein Aufruf an den Schöpfer und dem Schöpfer Ehre zu erweisen und dem Richter entgegenzutreten und damit auch sein, das Leben, was gerichtet wird, eben halt zu überdenken und ja in einer bußfertigen Haltung diesem Gott gegenüberzutreten. Das soll es schon noch bewirken.
Ja, Fritz? Kannst du die beiden Zeiträume einigermaßen benennen, wann das Evangelium des Reiches verkündigt wird und wann das ewige Evangelium?
Ja, das Evangelium des Reiches wird gepredigt werden bis zur Mitte der 70. Jahrwoche. Also diese ersten 3,5 Jahre hindurch wird das Evangelium des Reiches gepredigt werden. Und danach wird das alles verboten werden und dann wird das Evangelium, das ewige Evangelium gepredigt werden.
In der zweiten Wochenhälfte?
Ja.
Wer predigt das?
Das predigen einmal solche, die von den Juden ausgegangen sind unter alle Nationen. Und es predigen natürlich auch welche in Jerusalem, in Israel, wo da eben halt noch Juden sich aufhalten. Es predigen auch solche, dass dieses Evangelium, die aus den Nationen glauben werden oder die dann durch die gläubigen Juden, die das Evangelium des Reiches gepredigt haben, dann zum Glauben gekommen sind. All solche werden dieses Evangelium predigen.
Also es ist dann, kannst du nochmal die Einzug machen? Da hat es ja die biblische Offenbarung angegeben, oder?
Nee, die Bibelstelle dafür habe ich jetzt nicht. Da gibt es in der Offenbarung jedenfalls eine Stelle.
Ich hatte jetzt den Eindruck, Alter, und ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen, der das ewige Evangelium hatte, um es denen zu verkündigen, die auf der Erde ansässig sind. Und jeder Nation und jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk. Also würdest du, also Engel kann ja auch immer Gesandter bedeuten, also das ist einfach ein Bild, ein Synonym für die das dann, für die Menschen, die das dann weitertragen, oder wie wird das verstehen?
Ja, nee, ich denke schon, dass da Engelwesen da auch aktiv sein werden, die eben halt dann auch diese Menschen dann auch dazu anleiten werden und anspornen werden. Wie das nun ganz konkret vor sich geht, das wissen wir nicht. Wir wissen ja auch, dass heute auch Engel tätig sind. Ausgesandt zum Dienst, um derer Willen, die das wie heißt es weiter, die Seligkeit erben sollen. So. Also auch heute sind Engel tätig für die Gläubigen in der Jetztzeit. Aber wie das jetzt aussieht, keiner von uns hat einen Engel gesehen.
Das wissen wir doch gar nicht. Hm? Wir könnten ja Engel werden.
Ja gut, okay. Aber zumindest nicht bewusst.
Aber da gibt es doch noch diese zwei Zeugen in Jerusalem. Was predigen die denn? Die ja, ich glaube, 3 Jahre predigen, aber nicht umgebracht werden können. Und dann werden sie irgendwann umgebracht und dann stehen sie dann auf.
Ja gut, es kann schon sein, dass die in Jerusalem, dass die auch noch, weil sie eben halt von Gott beschützt werden, dass sie auch noch das Evangelium des Reiches predigen werden, trotz der Verfolgung. Das ist schon möglich. Es ist eben halt nur nicht mehr kennzeichnend für diese letzten 3 Jahre. Denn die werden ja in der Kraft des Elia werden sie auftreten, und Elia war eben halt der Vorbereiter für das Reich in derselben Weise wie jetzt Johannes der Täufer, der auch der Elia hätte sein können. Da ging es wirklich auch darum, dieses Reich vorzubereiten. Und so kann es also auch gut sein, dass die tatsächlich in Jerusalem noch diese Botschaft weiter verkündigen werden. Weil das, wie sie auch deswegen eben halt auch besonders verfolgt und gehasst werden.
Dann aufgrund dieses Evangeliums werden noch Menschen errettet, die nicht ewig verloren sind.
Ja.
Das Evangelium des Reiches, predigen die Juden, ist das richtig?
Ja, aber ich denke mal auch, welche aus den Nationen, die errettet worden sind durch ihre Predigt.
Wo liegt der Anfang der Predigt? Also wenn ich Woher kommt die auf einmal die Überzeugung? Weil wenn sie vorher gläubig gewesen wären, dann wären sie wieder entrückt worden. Und wenn sie dann auf einmal gläubig werden, wodurch werden sie auf einmal gläubig?
Durch das Wirken des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist wirkt in ihren Herzen diese Umkehr und diesen Glauben. Und dadurch werden sie errettet. Wir haben das teilweise auch heute schon in der Zeit, jetzt wundere ich mich, wie viele da sind, die gar nicht mehr durch Evangeliumsverkündigung errettet werden, sondern die einfach so durch das Wirken Gottes dazu geführt werden. Vor einiger Zeit hatte ich mit einem jungen Mann zu tun, der hat auf einmal irgendwie Interesse, ich muss mal gucken, was eigentlich in der Bibel steht. Hab gar keine. Ja, geh mal in den Buchladen, kauf mir eine Bibel. Kauft sich im Buchladen eine Bibel, liest die, wie sie überzeugt, das ist Gottes Wort. Ohne dass irgendein menschlicher Einfluss da gewesen ist, einfach so. Und da kann man nur sagen, das ist der Geist Gottes, der in ihm plötzlich gewirkt hat und gesagt, ihn praktisch gezwungen hat, in diesen Buchladen zu gehen und die Bibel zu besorgen. Und von solchen Fällen gibt es heute mehr. Und man wundert sich eben halt, wie viele da sind, die einfach so noch zum Glauben kommen, einfach nur durch das Wirken des Heiligen Geistes. In gewisser Weise auch ein bisschen beschämend für uns, dass er uns nicht mehr benutzt, hat uns auch was zu sagen. Aber das wird natürlich dann auch so sein. Ich meine, die werden natürlich auch noch, klar, die werden auch noch, wenn die Christen entrückt sind, sind natürlich nicht sofort alle Schriften von den Christen, die sind auch nicht sofort alle weg. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass dann welche da sein werden, die sich dann auch fragen, ja, wo sind diese Menschen plötzlich? Und die dann in diesen Schriften der Christen und natürlich dann auch Bezug nehmend jetzt auch erklärende Schriften über das Neue Testament, die dann diese Dinge finden werden und dann eine Erklärung dafür haben, die anders aussieht als die, die in der Welt sonst verbreitet werden wird. Denn da wird ja Gott wird einen Geist der Lüge schicken, und damit sie nicht glauben können, die das Evangelium gehört haben. Und die werden irgendeine Erklärung wohl dann haben, dafür, dass plötzlich so Millionen Menschen weg sind. Und, aber es wird dann sicherlich auch welche geben, die dann diese Sache anzweifeln und dann in den Schriften der Christen plötzlich einen Grund finden, und dann dadurch auch zum Glauben kommen. Das kann ich mir also so ganz gut vorstellen. Aber konkret sagt uns natürlich Gottes Wort darüber nichts. Das sind jetzt Vermutungen.
Fritz? Aber dann, wenn das eintritt, was du gerade zuletzt sagtest, dann wirkt der Heilige Geist an diesem vom Himmel. Der
ja, ja.
Der Heilige Geist wird ja mit den Gläubigen von der Erde
genommen. Ja, ja. Aber er hat natürlich auch schon damals gewirkt, als er noch nicht auf der Erde war. Vor Pfingsten hat er auch schon in den Gläubigen gewirkt.
Stefan, kannst du die Stelle nochmal sagen, die du eben gesagt hast?
Offenbarung 14, Vers 6. Vielleicht muss man auch mal nochmal den Punkt, weil das hat mir auch mal Mühe gemacht, das eigentlich, was der Benni da gerade sagte, woher kommt das Ganze? Und damals bin ich auf ein Argument gestoßen, was ich eigentlich sehr hilfreich fand, um einfach zu sehen, dass es das auch in der Vergangenheit gegeben hat, dass auf einmal Gott so ein Werk tut, und zwar an Tausenden und vielleicht sogar Millionen von Menschen. Und da war das Beispiel von Ninive genannt worden. Und da ist wirklich der schlechteste aller Propheten hingesandt worden, der es nicht wollte, dass Ninive sich bekehren sollte, der aber quasi unter dem Druck Gottes da nach Ninive geht und diese Stadt Buße anbietet und Umkehr anbietet und die tatsächlich auch Buße tun. Und Ninive war damals, wenn man den Geschichtsschreibern glauben soll, sogar eine Millionenstadt gewesen. Eine Stadt in so einer Größe hat Buße getan. Ja? Innerhalb von wie vielen Tagen hat er gepredigt?
43 Tage. 40
Tagen hat er gepredigt und das war möglich. Ja? Also wir haben, wenn man sagt, naja, das kann ich mir kaum vorstellen, ja, da muss man konsequenterweise auch sagen, da kann ich mir nicht vorstellen, dass er mit Ninive gegangen ist. Also das fand ich ein gutes Argument auch von der Schrift, dass wir Beispiele auch für solche Bewegungen haben.
Ja, wir haben auch selbst Beispiele, jetzt wenn ich nur an diese Erweckung denke, die wir vor kurzem in Österreich hatten, im Salzburger Land. Das sind auf einmal sind da 1000 Menschen da zum Glauben gekommen und jetzt ist diese Erweckung vorbei und da kommen nur noch ganz, ganz wenige zum Glauben. Wenn der Geist Gottes da Menschen plötzlich da bewegt, dann kommen die auch zum Glauben. Wenn sonst keine Fragen mehr sind, dann würde ich sagen, dann machen wir jetzt Pause. Jo. Kannst du vielleicht sogar noch ein bisschen eher anfangen.
Ja, betest du noch ja. Für das Essen? Es gibt jetzt vielleicht Essen, auch wenn wir es noch sehen.